Radio 1.
121 Anzeigen, darunter 2 Fälle von Vergewaltigungen und 6 Verdächtige. Das wissen wir bislang über die Silvesternacht in Köln. Ansonsten stehen nach wie vor große Fragezeichen hinter dem Polizeieinsatz in dieser Nacht. Wie konnte es zu diesen massiven sexuellen Übergriffen auf Frauen zwischen Bahnhof und Kölner Dom kommen, die von Zeugen und Polizisten geschildert wurden? Der Einsatzbericht eines leitenden Polizeibeamten, den die Bild-Zeitung heute veröffentlicht hat, der offenbart nun die Hilflosigkeit der Beamten.
Schon bei der Anfahrt zur Dienststelle an dem Hauptbahnhof Köln wurden wir von aufgeregten Bürgern mit weinenden und geschockten Kindern über die Zustände im und um den Bahnhof informiert. Am Vorplatz angekommen wurden unsere noch nicht abgestellten Fahrzeuge mit Böllern beworfen. Am Vorplatz und der Domtreppe befanden sich einige tausend meist männliche Personen mit Migrationshintergrund, die Feuerwerkskörper jeglicher Art und Flaschen wahllos in die Menschenmenge feuerten bzw. warfen. Wir kamen zu dem Entschluss, dass die uns gebotene Situation noch zu erheblichen Verletzungen, wenn nicht sogar zu Toten führen würde.
Über diesen Einsatzbericht eines leitenden Polizeibeamten würde ich gern sprechen, oder spreche ich auch jetzt, mit der Kriminologin und mit der ehemaligen Polizistin Rita Steffens-N vom Zentrum für Kriminologie und Polizeiforschung in Kaisersesch. Schönen guten Tag, Frau Steffens-N.
Guten Tag.
Bevor wir zu dem Bericht kommen, nach Aussagen der Gewerkschaft der Polizei waren die Einsatzkräfte in Köln gut aufgestellt. 2 Züge, sprich um die 70 Beamte, waren vor Ort. Ist das für Sie gut aufgestellt?
Das halte ich schon für eine sehr hohe Zahl, wenn man überlegt, dass es mal vom Grundsatz her als erstes Mal ja eine ganz normale Silvesternacht war in einer Großstadt. Also das ist schon personell sehr, sehr gut besetzt, ja.
Dann schauen wir uns diesen Einsatzbericht an, der suggeriert, dieser leitende Beamte habe das Geschehene quasi direkt so erlebt, wie ein Augenzeuge. Wie kommt denn so ein Einsatzbericht überhaupt zustande? Wie entsteht der?
Das ist zum einen eigene Beobachtung, aber es ist ja logisch, das ist der Bericht einer Person und das heißt, sie ist auch auf die Angaben ihrer Mitarbeiter angewiesen und das werden dann Polizistinnen und Polizisten im Nachgang der Person, also dem Einsatzleiter, dann auch erzählt und berichtet haben, weil in der Situation selbst muss ja vor allen Dingen viel Strategisches, viel Funktionales, muss ein erstes grobes Lagebild erstellt werden. Und das sind ja nicht 70 Leute, die laufen dann alle in dieselbe Richtung, sondern man teilt das meistens dann auch in Gruppen auf und die einen übernehmen die Richtung und die andere die. Und dann läuft es über Funk die Verbindungen zueinander und eine Knotenstelle gibt's dann. Aber in dem Moment muss ja immer geschaut werden, dass gerade da, wo viel Aktion an vielen verschiedenen Orten ist, muss ein Einsatzleiter binnen Sekunden entscheiden, wo er jetzt als erstes eingreift. Und das, was wir jetzt da in der Bild-Zeitung lesen können, das ist ja im Nachgang die geballte Information, die sich aus der Gesamtheit herausbildet, aus der eigenen Beobachtung, aus den Funkmeldungen, aber auch aus den Berichten danach, als die Lage vorbei war, in Anführungsstrichen, und der Einsatz beendet war.
Gut, dann gucken wir uns nochmal einen weiteren oder hören wir uns nochmal einen weiteren Ausschnitt aus diesem Einsatzbericht an.
Wurden Hilferufe von Geschädigten wahrgenommen, wurde ein Einschreiten der Kräfte durch Herumstehende, zum Beispiel durch Verdichten des Personenringes, daran gehindert, an die Betreffenden zu gelangen. Geschädigte wurden vor Ort bei Nennung des Täters bedroht oder im Nachgang verfolgt. Aufgrund der ständigen Präsenz der Einsatzkräfte und aufmerksamer Passanten im Bahnhof konnten vollendete Vergewaltigungen verhindert werden.
Es ist ein bisschen widersprüchlich. Also wie passt das zusammen? Zum einen können die Beamten gar nicht zu den Opfern gelangen, andererseits konnten vollendete Vergewaltigungen verhindert werden. Wie erklären Sie sich das?
Also das wirft in der Tat bei mir auch Fragen auf, die ich gerne dem Kollegen stellen würde und die ich Ihnen jetzt natürlich nicht beantworten kann. Ich kann Ihnen aber die Fragen nennen, die sich mir stellen.
Und nämlich?
Das ist zum Beispiel dieses, wie Sie sagten, es hört sich ja auch widersprüchlich an, wenn man auf der einen Seite nicht zu Personen, die sich anscheinend in welcher Notlage auch immer befinden, nicht vordringen kann, dann werde ich auch wohl, wie kann ich dann zur gleichen Zeit sagen, was dort geschehen ist? Also ich kann nicht wissen, war das jetzt eine Vergewaltigung, war das ein Raub, war das eine sexuelle Belästigung? Was hat denn dort stattgefunden? Eine sexuelle Nötigung, eine Körperverletzung? Wenn ich es nicht sehen kann und nicht vordringen kann, kann ich die Lage auch nicht beurteilen, sondern kann nur höchstens damit leben, wenn denn danach genau diese Person zu mir kommt und anzeigt, was sie denn erlebt hat. Und das ist ja sehr schwierig, weil ich sehe die Person ja in dem Moment gar nicht. Das andere ist das Thema der vollendeten Vergewaltigung. Das suggeriert, dass, also das vermittelt einem ja den Eindruck, dass dort Vergewaltigungen schon begonnen waren, zumindest ein Versuch da war. Und das wirft dann in mir die Frage auf, wie kommt es, dass dann nur in Anführungsstrichen, nicht um die beiden Vorfälle runterzuspielen in ihrem Schweregrad, sondern von der Anzahl her, wieso haben wir dann nur zwei Anzeigen wegen Vergewaltigung, weil auch eine versuchte Vergewaltigung läuft in der Anzeige als Vergewaltigung.
Da bleibt also noch ein Fragezeichen. Wir schauen uns oder hören uns noch eine dritte Aussage aus diesem Bericht an.
Zerreißen von Aufenthaltstiteln mit einem Grinsen im Gesicht und der Aussage, ihr könnt mir nix, hole mir morgen einen neuen. Oder, ich bin Syrer, ihr müsst mich freundlich behandeln. Frau Merkel hat mich eingeladen.
Das sollen Statements sein von diesen mutmaßlichen Tätern. Erkennen Sie da ein Muster wieder oder irritiert Sie das auch?
Also ich finde das zumindest aus der Erfahrung, die ich aus über 20 Jahren Täterarbeit habe und zusätzlich 4 Jahren Polizeiarbeit, also Täter neigen in der Regel nicht dazu, ihren Ausweis abzugeben und zu sagen, das und das ist meine Identität, sondern eher falsche Spuren zu legen und zu sagen, guck mal hier in die Richtung. Und vor allen Dingen, wenn ich eine unbekannte, noch nicht identifizierte Person bin, deren Personalien nicht erfasst sind, ist doch nichts Einfaches zu behaupten, ich gehöre einer anderen, ganz anderen Volksgruppe an. Und
Ablenkung jetzt, zu schaffen.
Ja, genau, strategische Ablenkung von Tätern, von der eigenen Person. Und für Flüchtlinge, die gerade hier angekommen sind und wo wir dauernd diskutieren, wie schwierig das ist, weil die der deutschen Sprache nicht mächtig sind, ist das schon spektakulär, was da geäußert wurde. Dass solche Aussagen gefallen sind, das will ich gar nicht in Frage stellen von dem Inhalt her. Die Frage ist nur, waren es tatsächlich Syrer? Waren es tatsächlich Personen, die einen entsprechenden Aufenthaltsstatus haben oder haben die da irgendeinen Zettel zerrissen? Hat die Polizei die Puzzleteile der Zettel aufgesammelt? Das verstehe ich nicht so ganz.
Rita Steffes-N. ist Kriminologin und ehemalige Polizistin vom Zentrum für Kriminologie und Polizeiforschung und wir haben uns mit ihr mal den Einsatzbericht eines leitenden Polizeibeamten, der heute veröffentlicht wurde, ein bisschen genauer angesehen, bei dem trotzdem noch viele Fragen bleiben. Trotzdem vielen Dank für Ihre Einschätzung.